The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 5. Dezember. In diesen Tagen ist wieder Spotify Wrapped erschienen, das große Jahresergebnis unseres eigenen Hörverhaltens. Ein Rückblick darauf, welche Songs, Künstler und Podcasts wir 2025 am meisten gestreamt haben. Kurz gesagt, Wrapped zeigt uns, wie unser Jahr klang. In Deutschland liegt diesmal Bad Bunny ganz vorne, dicht gefolgt von Pop-Ikone Taylor Swift. Und an dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön an alle Pioneers, die uns bei Spotify hören. Unser Podcast ist dort in diesem Jahr um mehr als 85% gewachsen. Ein riesiger Schub, der uns unglaublich freut. Vielen Dank dafür. Während Spotify festhält, welche Musik uns durchs Jahr begleitet hat, zeigt uns Google, was uns wirklich umgetrieben hat, mit den meistgesuchten Begriffen des Jahres, die auch gestern veröffentlicht wurden. 18 Kategorien von Politik bis Popkultur, ein echter Blick in unser kollektives Kopfkino eben. Also schauen wir heute Morgen gemeinsam zurück anhand der Fragen, die Deutschland 2025 am häufigsten in die Suchleiste getippt hat. Bei den Persönlichkeiten des Jahres liefern sich die Politiker ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam linken Politikerin Heidi Reicheneck das ganze Jahr über. Mit klaren Worten, hitzigen Debatten und pointierten Posts hat sie sowohl in den sozialen Medien als auch im Bundestag für Gesprächsstoff gesorgt.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun.
Knapp hinter dem Bundeskanzler landet sie auf Platz 3 der meistgesuchten Persönlichkeiten. Aber auf Platz 1 steht kein Politiker, sondern ein Rapper, Haftbefehl.
Der größte Künstler, den die Deutschrap-Szene je hervorgebracht hat.
Seine Netflix-Doku Babo hat in diesem Jahr für enormes Interesse gesorgt, weil sie seine Geschichte so schonungslos und ungeschönt erzählt.
Wenn es um die Kunst geht, ist mir alles egal.
Für die 2025 war auch ein Jahr des Abschieds. Wir haben um Papst Franziskus getrauert, ebenso um Biathlon-Legende Laura Dahlmeier und Rock-Ikone Ozzy Osbourne. Und auch der Tod des amerikanischen rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat die Suchtrends geprägt. Er hatte sich immer wieder für das Second Amendment eingesetzt, also für das Recht auf Waffen und auch für Meinungsfreiheit und offene Debatten.
That is a prudent deal. It is rational.
Oft auf großen Bühnen, an Colleges im ganzen Land, vor einem jungen, engagierten Publikum. Und ausgerechnet bei einer dieser Veranstaltungen ist er in diesem Jahr erschossen worden.
Charlie Kirk. Shot and killed while speaking at
Sein Name war in Deutschland der meistgesuchte Begriff des Jahres. Krieg, Krisen, Unsicherheit. Dieses Jahr hat viele von uns verunsichert eben. Und genau das spiegelt sich auch in unseren Google-Suchen wieder. Wir wollten Orientierung, Antworten, ein bisschen Klarheit. Zukunftsforscher Oliver Leisse fasst es im Interview mit der Tagesschau treffend zusammen.
Wir wissen wirklich nicht, was morgen ist. Und in der Situation, wo wir kein Wissen haben, müssen wir natürlich googeln und uns schlau machen, weil Wissen ist das Beste gegen Unsicherheit und die ist irre groß gerade.
Auch politisch haben viele Orientierung gesucht. Die Bundestagswahl hat die Google-Suchleiste in diesem Jahr regelrecht dominiert. Die Neuwahlankündigung, eine weiter wachsende AfD, ein gescheiterter erster Kanzlerwahlgang. Ständig kam etwas Neues hinzu, das wir verstehen wollten. Und wir wollten klüger werden. Eine der häufigsten Fragen war, nach dem Gebrauch der Mikrowelle, warum ist der Teller heiß, aber nicht das Essen? Also schlauer werden durch die wichtigen Fragen, durch neue Ideen, neue Methoden und neue Technologien künstliche Intelligenz ist zwar nicht erst 2025 erfunden worden, aber in diesem Jahr ist sie endgültig im Alltag angekommen. Fast 2 von 3 Menschen in Deutschland nutzen täglich eine KI. Und wenn selbst die KI mal keine Antwort hatte, haben wir anderswo gesucht. Nach Ruhe, nach Inspiration, nach einem Moment zum Durchatmen. Workations, Fernreisen nach Mallorca oder Japan und gleichzeitig die Sehnsucht nach Vertrautem, ob Schwarzwald oder Ostsee. 2025 hatte viel Fernweh, aber auch viel Heimweh. Parallel dazu der große Run auf Achtsamkeit und Gesundheit, proteinreiche Rezepte, Matcha statt Kaffee, Wellness-Trends, die durch alle Feeds gewandert sind. Es war ein Jahr voller Gegensätze, Abschiede und Neuanfänge, Überforderung und Entschleunigung, Unruhe und Aufbruch. Zwischen globalen Krisen und digitalen Trends wurde sichtbar, was uns wirklich bewegt. Die Suche nach Orientierung und nach kleinen Momenten, die uns einfach gut tun. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich mit dem ehemaligen Diplomaten Martin Kobler. Auf der Pioneer One haben wir vor Publikum gesprochen, über Krisen und Konflikte, über Diplomatie und Europas Rolle in all dem.
Wir sind eine wirtschaftliche Macht, aber wir sind ein politischer Zwerg.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den Hype um die Meta-Aktie. Außerdem beschäftigt uns ein mysteriöser Flugzeugabsturz heute vor genau 80 Jahren. Und wir lernen etwas darüber, wie man aus altem Öl flüssiges Gold machen kann. Die Welt befindet sich in einer Phase ungezügelter Machtpolitik. Russland setzt auf Krieg, die USA wählen ihre eigenen Prioritäten und Europa? Europa steht irgendwie zwischen den Fronten. Gleichzeitig wird spürbar, wie sehr der internationalen Politik ein in solchen Zeiten wichtiges Mittel fehlt: funktionierende Diplomatie. Bei einem Live-Event auf der Pioneer One habe ich mit einem Experten gesprochen, der gute Diplomatie jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht nur fordert, sondern sie selber lange praktiziert hat. Martin Kobler. Über 3 Jahrzehnte war er im Auswärtigen Dienst tätig. Als deutscher Botschafter in den Irak, nach Ägypten und zuletzt nach Pakistan berufen. Außerdem hat er verschiedene UNO-Friedensmissionen geleitet, unter anderem als Sondergesandter in Libyen, als Leiter der UN-Mission im Kongo sowie als stellvertretender Leiter der UN-Mission in Afghanistan. Er gilt als Krisenmanager und Brückenbauer in internationalen Konflikten. Gerade hat er ein Buch geschrieben, Welten beben, Europas Chance auf neue Strahlkraft, heißt es. Vor Publikum auf der Pioneer One habe ich mit ihm über die Rolle der Vereinten Nationen gesprochen, über seine Kritik an der UNO und wie sie seiner Meinung nach in aktuellen Krisen agieren sollte. Hören wir mal rein. Wie steht es eigentlich um Führung momentan in der UNO? Also Sie machen im Buch keinen Hehl daraus, dass Sie da ziemlich kritisch auf die aktuelle Führung, auf den Generalsekretär schauen. Woran liegt es, dass Sie da nicht so begeistert sind?
Ich finde, der gegenwärtige General, es gab schon bessere, sagen wir mal so. Der gegenwärtige Generalsekretär schluckt zu leicht die Sparzwänge, er schluckt zu leicht das, was er meint, wird von den Amerikanern vorgegeben zu kriegen und stellt sich zu wenig auf die Hinterbeine. Aber auch das Akzeptieren, dass die UNO keine politische Rolle mehr hat. Beispiel. Nach Artikel 99 der UNO-Charta hat der Generalsekretär das Recht, wenn er meint, dass eine Bedrohung des internationalen Friedens da ist, die Sache dem Sicherheitsrat vorzulegen. Das hat er nie gemacht. Er überlässt das den Amerikanern oder anderen, die ein Interesse daran haben, die selbst Parteien des Konfliktes sind.
Ja, Russland ist ja auch mit dabei.
Ja, warum eigentlich? Und warum darf Russland mitstimmen? Artikel 27 Absatz 3 der UNO-Charta sagt, dass diejenigen, die involviert sind, vom Stimmrecht ausgeschlossen werden können. Ja, wie, das hat niemand gemacht.
Genau, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, das ist schon relativ klar, warum nicht. Und zwar, weil jeder meint, er ist der Nächste. Hätte sich Amerika geweigert, bei dieser Resolution, die die russische Invasion in der Ukraine verurteilt hat, also die Russen auszuschließen von der Abstimmung, hätte Russland vielleicht das beim nächsten Mal beantragt und die Amerikaner wären das Opfer.
Das ist ein richtiges Armutszeugnis, oder?
Es ist ein Armutszeugnis.
Welche Rolle müsste eine oder kann eine Annalena Baerbock dabei spielen?
Also man sagt so leichthin, dass sie nur eine zeremonielle Rolle hat in der Generalversammlung. Ich finde das nicht. Die Generalversammlung ist mächtiger, wenn man das möchte. Kleines Beispiel, 1956, die Älteren erinnern sich an die Suezkrise. Nachdem Nasser damals den Suezkanal verstaatlicht hat und natürlich in der Resolution die Franzosen und die Briten Veto eingelegt haben. Da hat der damalige Generalsekretär, der Kammerscheld, die Sache der Generalversammlung gegeben und hat gesagt, dann entscheidet ihr. Und die Generalversammlung hat über eine Friedenstruppe entschieden von 6.000 Menschen und nach einem halben Jahr war das Problem gelöst. Das ist politischer Mut. Das kann man von einem Generalsekretär erwarten und Generalsekretäre haben das schon auch schon gemacht, wie Utant, Kuba-Krise.
Wir haben eine Präsidentin der Generalversammlung, die Deutsche ist. Wir haben die Erkenntnis, dass Europa in der heutigen Welt ein bisschen mehr tun muss. Was kann Europa jetzt ganz konkret tun, um mehr Kraft in diese internationale Organisation, in diesen Multilateralismus einzuhauchen?
Also um ein Beispiel zu nennen, was ich finde, dass Europa machen kann. Nee, vorgeschaltet noch, Europa muss eine Strategie entwickeln und sie müssen das Bewusstsein haben, wir können etwas machen und wir sind hier nicht nur Zaungast, wir müssen zum Architekten bestimmter politischen Prozesse werden und nicht nur wie so ein Spatz zu sitzen und dazu zu schauen und dann hinterher zu finanzieren. Ganz konkret, Nahe Osten, Gaza. Da sind wir dann im Gespräch, wenn es darum geht, Gaza wieder aufzubauen. Aber warum entwickeln wir nicht Gedanken, wie eine regionale Sicherheitsstruktur aussehen soll? Zum Beispiel, und darauf können wir zurückblicken, die OSZE, die in Europa ja mit der KSZE angefangen hat. Der Nahe Osten kennt keine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten. Es wäre doch mal angemessen, dass auch wenn sie unrealistisch erscheint zum jetzigen Zeitpunkt, diese Idee, eine ständige Konferenz zu haben und nicht nur ein Oslo-Prozess, amerikanische Papiere, Clinton-Parameter, arabische Friedensinitiative und alles, was es da gab, sondern das zu bündeln in einem Prozess mit Körben, mit einem Sekretariat, was ständig ist. Und alle die wollen, können sich da erstmal anschließen. Und letztlich in 10, 15 Jahren ist da vielleicht sogar der Iran dabei. Das wäre eine originäre Aufgabe der Europäer, wenn Sie schon konkret fragen. Mhm, ja,
absolut.
Die wir machen können.
Außerdem habe ich noch mit Martin Kobler über die Rolle der Diplomatie gesprochen. Woran liegt es eigentlich, dass Diplomatie in letzter Zeit, oder zumindest hat man das Gefühl, dass Diplomatie viel zu kurz kommt, obwohl die Vergangenheit uns gezeigt hat, dass Diplomatie immer dazugehört hat, wenn es darum ging, schlimme Situationen zu entschärfen oder Schlimmeres zu verhindern?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Sanktionen der einfachste Weg sind. Ja.
Aber die sind doch kein einfacher Weg, denn sie funktionieren eigentlich nicht.
Sie funktionieren nicht.
Weil wir sind in der Ukraine, ist das jetzt das 19. Sanktionspaket, 18., 19.?
Ja, man kann es nicht mehr zählen, ja.
Genau.
Ja.
Und der Krieg läuft ungehemmt weiter.
Ja, also die Politikerinnen und Politiker sagen natürlich, hätten wir die Sanktionspakete nicht, dann wäre es noch viel schlimmer. Also das ist natürlich ein Argument, aber Sanktionen allein werden nie zum Erfolg führen. Man zitiert immer das Beispiel Südafrika, ja, wo Sanktionen über Jahrzehnte schon zum Ende des Apartheid-Regimes geführt haben. Aber wir hatten immer einen politischen Dialog, wir hatten immer eine Botschaft. Wir hatten immer Mercedes und VW, die dort produziert haben. Wir hatten Wirtschaftsbeziehungen, wir hatten politische Beziehungen. Aber trotzdem hat die UNO Sanktionen verhängt. Also wir sind in einer Situation, wo Diplomatie manchmal zum Schimpfwort verkommen ist. Und ich finde, das darf nicht sein.
Hm. Zumal wir in einer Welt leben, in der Soft Power vor allem von den USA wie von der Bildfläche verschwunden ist. Wenn wir an USAID denken, was das alles gebracht hat auf der Welt und vor allem im globalen Süden, ist da echt ein Vakuum entstanden. Und man fragt sich, ob Europa jetzt die Zeichen der Zeit auch lesen wird und dieses Vakuum vielleicht auch füllen wird mit mehr Soft Power. Denn eigentlich ist das auch etwas, was wir gut können, bin ich der Meinung.
Ja, ich finde das auch. Europa als Macht, ja, wir haben immer Probleme mit dem Wort Macht, glaube ich. Ja. Da sind wir immer noch, wir akzeptieren die Macht der anderen und von Putin, der einen Angriffskrieg führt, und die Leitmedien vergießen Tränen über den Angriffskrieg und so, ohne aber einen Gegenpol da aufzubauen. Ich finde in der Tat, dass Europa die Softpower hat, wie Sie sagen, das zu machen. Wir sind 450 Millionen Menschen in Europa. Wir produzieren in Europa 14% des Brutto, des Weltinlandsproduktes. Wir sind eine wirtschaftliche Macht, aber wir sind ein politischer Zwerg. Und das sollte wirklich geändert werden und niemand greift das irgendwie auf.
Macht sich Friedrich Merz eigentlich gut aus Ihrer Sicht als Außenkanzler?
Ich finde, er macht das gut, aber ich würde mir da auch mehr strategisches Denken wünschen. Aber auch, was die Politik wenig macht, ist aber nicht ein Zeichen von Merz nur, sondern auch von anderen, die Dinge vom Ende her zu denken. Und das haben wir eben so ein bisschen gelernt. Nehmen wir Gaza. Sollen wir wirklich Waffen weiterhin exportieren? Ich würde das vom Ende her denken. Mhm. In 2 Jahren wird der Gazastreifen offen sein. Da werden Journalistinnen, Journalisten, die jetzt leider keinen Zugang haben, da werden Entwicklungshelfer, da werden Fact-Finding-Missionen, Menschenrechtler, NGOs wieder Zugang zu Gaza haben. Und da wird das ganze Desaster, was angerichtet wurde, erst aufgedeckt. Mhm. Da würde ich als Bundesregierung jetzt schon mal dran denken. Also dieses langfristige Denken, diese Unwilligkeit, politische Entwicklungen vom möglichen Ende zu denken und dann zurückdefinieren, was muss ich eigentlich heute machen, dass ich da in 2, 3, 4 Jahren gut dastehe.
Ja. Das finde ich ein perfektes Schlusswort für unser kleines Live-Interview heute. Vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Danke fürs Kommen. Ich hoffe, bis ganz bald wieder. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Showdown im Rentenstreit. Heute trifft sich der Bundestag zur finalen Abstimmung über das umstrittene Rentenpaket, das in den letzten Wochen für viel Unruhe gesorgt hat. Am Mittwoch kam die überraschende Nachricht, die Oppositionspartei Die Linke wolle sich bei der Abstimmung heute enthalten. Damit schien klar, die Mehrheit für das Rentenpaket ist so gut wie sicher. Aber das taktische Manöver der Linkspartei bringt die Union, die immerhin einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Partei hat, in Bedrängnis. Nun hat Friedrich Merz angekündigt, dass er auf eine eigene Kanzlermehrheit setzt. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen und Politikchef von The Pioneer, Jan Schröder. Er kennt die Details und weiß, was das für den heutigen Tag bedeutet. Hallo Jan.
Guten Morgen, Chelsea.
Jan, Friedrich Merz fordert eine Kanzlermehrheit, also die absolute Mehrheit aller Abgeordneten. Sage uns, was bedeutet das und warum tut er das eigentlich?
Der Kanzler hat nach der Ankündigung der Linken, sich zu enthalten, ein Problem. Nämlich jetzt könnten ja eigentlich die Leute in den eigenen Reihen, die das Rentenpaket ablehnen wollten, sagen, na, die Mehrheit ist ja jetzt eigentlich gesichert, also können wir getrost auch dagegen stimmen. Und um genau das zu verhindern, versucht der Kanzler jetzt das Blatt zu wenden und seine eigene Fraktion in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, wir müssen um jeden Preis eine Mehrheit mit der quasi radikalen Linken verhindern und brauchen deswegen eine Kanzlermehrheit.
Es haben einige angekündigt, dagegen zu stimmen. Zum Beispiel der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel. Der hat das öffentlich gesagt. Bei ihm scheint das also klar zu sein. Wie steht es aber um die anderen Abweichler? Bleiben Sie dabei?
Einige werden sicher dabei bleiben. Das haben sie öffentlich angekündigt. Winkel hast du ja gerade schon angesprochen. Reddick, Pascal Reddick, der Vorsitzende der jungen Gruppe, wird sicher auch dabei sein. Ob es dann tatsächlich mehr als 12 sein werden, das ist ja die entscheidende Frage und das ist schwer zu beantworten. Der Kanzler, die Unionsspitze sind da sehr optimistisch, dass die Leute noch eingeknickt sind. Aber Stand jetzt lässt sich das nicht genau absehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp.
Die absolute Mehrheit aller 630 Abgeordneten im Bundestag liegt ja bei 316 Stimmen. Friedrich Merz hat sich zuversichtlich gezeigt, aber wird er diese Mehrheit heute tatsächlich erreichen? Schafft er das?
Es wird auf jeden anwesenden Abgeordneten ankommen. Der Kanzler wird sicher hoffen, dass ihm einzelne Abgeordnete aus der Opposition, die sich eventuell schon früher ins Wochenende gemacht haben, dabei helfen. Aber wer vor allem bangen muss, ist ja eigentlich der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn. Nämlich sollte diese Kanzlermehrheit nicht zustande kommen, würde das auf ihn zurückfallen. Dann würde im Nachhinein gesagt werden, dass er, wie schon bei der Abstimmung zur Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht vor der Sommerpause, seinen Laden nicht im Griff hat, die Fraktion nicht im Griff hat und nicht in der Lage ist, die Mehrheiten zu organisieren. Aus der SPD höre ich, dass man in diesem Fall, also wenn die Mehrheit nur mit den Linken zustande kommen sollte, also für diesen Fall würde man von der Union erneut fordern, dass Jens Spahn ausgetauscht würde.
Und dann vielen Dank für deine Einordnung, Jan. Danke, dass du für uns an dem Thema dranbleibst.
Gerne, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Meta-Aktie in aller Munde. Mehr dazu weiß unsere Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also schalten wir nach New York und sagen guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, bei Meta ging es gestern um 3,5% nach oben. Und zwar, weil Konzernchef Mark Zuckerberg offenbar einen harten Schnitt beim Metaverse wagt. Laut Medienberichten diskutiert das Management Budgetkürzungen von bis zu 30% in der Sparte Reality Labs. Also genau in dem Bereich, in dem Meta mit VR-Brillen und virtuellen Welten bislang mehr als 70 Milliarden Dollar verbrannt und allein im jüngsten Quartal einen Verlust in Milliardenhöhe eingefahren hat. An der Börse kommt diese Kehrtwende so gut an, weil Investoren jetzt einfach hoffen, dass weniger Geld in diese Zukunftswette fließt und mehr in profitablere Geschäftsbereiche. Konkret würden die Einschnitte vor allem das VR-Geschäft rund um Quest Headset und die Plattform Horizon Worlds treffen, inklusive möglicher Entlassungen ab dem kommenden Jahr. Strategisch liest sich das wie ein Fokuswechsel weg vom teuren, schwer greifbaren Metaverse hin zu Bereichen, die schnelle Erträge bringen, etwa KI-Modelle, Meta AI und die smarten Ray-Ban-Brillen, die sich deutlich besser verkaufen. Für Anleger ist das ein Signal, dass Meta seine Investitionen strenger auf Rentabilität trimmt, weniger Moonshot und mehr Cashflow. Das erklärt auch, warum die Börsen diesen vermeintlichen Rückzug aus der Metaverse-Vision aktuell eher feiert als fürchtet, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass heute vor 80 Jahren eine mysteriöse Unfallserie begonnen hat, die bis heute viele Rätsel aufwirft. Es ist der 5. Dezember 1945. 5 Torpedobomber der US Navy starten um 16 Uhr zu einem Routine-Trainingsflug. Das Geschwader Flight 19 soll über dem Atlantik manövrieren und nach 3 Stunden zurückkehren. Aber sie kommen nie zurück. 2 Stunden nach dem Start meldet der Staffelführer Charles Taylor, beide Kompasse defekt, Orientierung komplett verloren. Auch die anderen Piloten berichten von gestörten Instrumenten. Der letzte Funkspruch wird um 18.20 Uhr abgesetzt. In der Basis wird Alarm ausgelöst. In größter Sorge um die Kameraden. Der damalige Soldat Don Poole erinnert sich in einer BBC-Dokumentation.
I'm very concerned and getting more concerned as time passed. Because I soon realized That flight was a real trouble.
Um 19.27 Uhr startet ein Rettungsflugzeug mit 13 Mann Besatzung. 3 Minuten später meldet es Mission in Progress. Dann auch bei diesem Flug Funkstille. Später berichtet ein Schiff von einer Explosion über dem Meer. Weder die 5 Bomber des Geschwaders FH-19 noch das Rettungsteam werden je gefunden. Dieser Unfall markiert den Beginn einer bis heute ungeklärten Unfallserie, bei der insgesamt 50 Schiffe und 20 Flugzeuge in den kommenden Jahrzehnten spurlos verschwinden sollten. In einem Seegebiet, das seither zu den gefährlichsten der Welt zählt. Sein Name? Das Bermuda-Dreieck.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass manche Gangster Gold, Silber und Juwelen völlig kalt lassen, sie sind auf etwas ganz anderes aus. Sie kommen in der Nacht, schleichen sich in finstere Hinterhöfe, steigen lautlos durch Türen und Fenster, Diebe in der Dunkelheit auf der Suche nach einer wertvollen, goldenen Substanz. Sie sind auf der Suche nach Pommesfett. Klingt nach Satire, ist aber wahr. Der Versorgungsverband BDE meldet, dass seit 2022 tausendfach altes Frittierfett aus Restaurants geklaut wurde. Und das richtig bandenmäßig organisiert. Denn das Fett ist tatsächlich Gold wert. Für 1000 Kilogramm bekommen die Diebe bei illegalen Auslandsverkäufen bis zu 900 Euro. Denn was zum Essen nicht mehr taugt, damit kann man noch fahren. Das alte Fett dient nämlich als Grundlage für Biodiesel und genau der ist laut BDE stark nachgefragt. Und so versuchen manche Gauner, die Wertschöpfungskette von der Friteuse bis zum Verbrenner für sich zu nutzen und mit dem alten Öl über alle Berge zu verschwinden. Für die Grenzpolizei bedeutet das in Zukunft, die Drogenspürhunde können Pause machen, aber wenn es verdächtig nach Schnitzel und Pommes riecht, könnten die Handschellen klicken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Gabor Steingart mit der Pioneer Briefing Weekend Edition. Same time, same place.